Ja, meine Lieben, der erste Abend in der Winterfreizeit 2024. Und wisst ihr, was bei mir hier steht? Ist ziemlich leer. Es hat sich keiner gemeldet, wie ein Programm teilhat. Aber ich denke, das kommt jetzt während Laufen des Abends, werden sich unsere Geschwister melden. Das Erste, was ich sagen möchte, lass uns, wenn wir jetzt nach dem Gottesdienst, nach dem Programm, die Autos, die vor dem Haus stehen, wegparken. Weil das ist eine Zufahrt für die Feuerwehr. Wenn das Notfall kommen sollte, dann ist das nicht gut für den Heim und es ist besser, wir parken die weg. Die sind nicht dafür gedacht. Gut, lass uns diese Gemeinschaft jetzt mit Gebet beginnen. Lass uns aufstehen nach Möglichkeit. Unser Vater im Himmel, von Herzen danke wir dir, dass du unser Gebet erhört hast, dass wir hier sein dürfen und wir dürfen zusammen diese Zeit genießen mit unseren Glaubensgeschwistern, die du wieder zusammengebracht hast nach einer längeren Zeit, für das Wiedersehen. Danke dir, Herr, dass wir auch uns gegenseitig begrüßen durften. Danke dir für die gute Mahlzeit, die wir haben durften. Und jetzt möchten wir auch deinen göttlichen Segen bitten, wenn wir diese Gemeinschaft haben, dass du uns durch deinen guten Heiligen Geist lenkst, wirklich das, was du auf unser Herz gelegt hast, auch weiterzugeben. Sei es eine Danksagung, sei es ein Gebetsanliegen, sei es ein Gruß, dass wir dadurch dir die Ehre bringen und zusammen gute Zeit hier auf dieser Stelle verbringen. Bitte segne uns und sei uns nah. Wir danken dir dafür. Für die Geschwister, die noch nicht da sind, die unterwegs sind, bitten wir auch von Herzen, bewahre du sie, bringe sie auch in unsere Mitte. Wir danken dir dafür, dass du unser Gebet hören willst. Amen. Ich denke, es geht uns jedes Mal, wenn wir zur Freizeit kommen, dann blicken wir zurück und sagen wir, nach der Sommerfreizeit wieder so viele Monate vorbei, jetzt sind wir wieder hier. Für einen ist es ganz schnell, nicht wahr? Und für einen der anderen dauert das lange. Ein Bruder teilte mir diese Tage mit, sagte, ich sagte mal ein Geheimnis. So, welches denn? Ja. Es sind ja verschiedene Geheimnisse. Ja. Da sagt er zu mir, ich habe diese Tage meiner Frau gesagt, dass ich vor über 3 Monaten, als es 100 Tage bis zur Freizeit noch ist, habe ich angefangen, jeden Tag zu zählen, also abzuzählen. 100 Tage vor der Freizeit hat er angefangen zu zählen, also 99, 98 und so weiter. Und als ich mit ihm sprach, sagte er, noch 4 Tage, dann sind wir bei der Freizeit. Ich weiß es nicht, wie es euch geht. Ich komme nicht zum Zählen. Die Tage laufen so schnell dahin, dass man gar nicht nachkommt zu zählen. Dann steht man schon am Wochenende, Montag gerade angefangen, wieder Wochenende, Wochenende vorbei, wieder Montag und so geht's. Ja, weil wir arbeitstätig sind, wir gehen unseren Pflichten nach, zu Hause, Familie, Arbeit, Dienst in der Gemeinde, und dann geht die Zeit so schnell. Und doch ist es so schön, dass wir wirklich eine gute Zeit noch haben und genießen dürfen, diese Gemeinschaft hier in Essentum. Der Herr hat wirklich Gnade geschenkt, dass auch in dieser Zeit vieles sich geändert hat. Ich denke, ihr habt gemerkt, dass der Speisesaal viel heller geworden ist, nicht wahr? Habt ihr es gemerkt? Man sieht die Speise besser, ne? Es ist heller geworden. Die Brüder haben gearbeitet, haben Fleiß dran gelegt. Und wie Bruder Wille schon erwähnte, dieser Dusche, rollstuhlgerechte Dusche, das war ein längeres Gebetsanliegen schon und eine Bitte von uns, dass sie doch etwas tun, damit man unsere Geschwister doch eine Duschmöglichkeit bieten kann. Es war immer so unangenehm. Ich kann mir eine Situation erinnern, wo die Brüder sich bereitet haben, zur Dusche zu gehen. Ja, sind zur Dusche gegangen, aber jetzt standen sie vor der Dusche, aber die ist abgeschlossen. Und diese Dusche, das gab gar keine Dusche, das war ein Abstellraum. Das sollte irgendwann mal eine Dusche sein, aber das wurde ein Abstellraum. Jetzt standen die Brüder da, konnten sich nicht duschen, mussten wieder zurück ins Zimmer. Naja, ein bisschen enttäuscht und doch gelacht, war Freude. Etwas enttäuscht und doch nicht beleidigt. Und jetzt dürfen wir auf der ersten Etage eine Dusche haben, auf der zweiten Etage eine Dusche haben. Möge der Herr Gnade schenken, dass wir dafür auch dankbar sind. Es lag mir auf dem Herzen, von einer Person kurz ein paar Gedanken weiterzugeben. Die Personen haben lange, lange gewartet. Wie gesagt, dieser Bruder hat lange gewartet, über 3 Monate auf die Freizeit. Vielleicht einer der andere auch, weiß ich nicht. Und hier im Worte Gottes lesen wir auch Personen, die haben auf was anderes gewartet. Die haben auf den Messias gewartet. und eine längere Zeit. Eine längere Zeit. Uns ist die Zeit nicht angegeben. Wir lesen in Lukas-Evangelium, Vers 36. Wir wissen ja, dass im zweiten Kapitel im Lukas-Evangelium ist die Geburt Jesu Christi beschrieben. Und dann geht auch weiter, wo Jesus im Tempel dargestellt wurde. Und in diesem Tempel, da lesen wir von zwei Personen. Und eine Person möchte ich ganz besonders betonen. Kapitel 2, Vers 36. Und da war auch Hanna, eine Prophetin, die Tochter Penuels aus dem Stamme Aser. Die war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauschaft mit ihrem Mann 7 Jahre gelebt. Und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Auch diese trat zu derselben Stunde hinzu und pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Diese Hanna, wir wissen wirklich nicht, wie lange sie gewartet habe. Es steht uns geschrieben, sie wartete Tag und Nacht. Und sie war immer im Tempel. 84 Jahre ist ein hohes Alter. Wann sie geheiratet hat, wissen wir auch nicht. Mit 20, mit 30, 25, wissen wir nicht. Auf jeden Fall, wir wissen eins, dass sie nur 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt und seit dem Augenblick war sie eine Witwe. Kann sein, dass sie schon 40 Jahre eine Witwe gewesen ist oder 50, man weiß es nicht. Und diese Zeit, sie hat dem gewidmet, dass sie auf jemanden gewartet hat, sondern auf den verheißenen Messias. Und jetzt, mit 84 Jahren, hat sie diesen Segen erlebt und erfahren. Und sie hat wirklich die Freude, hat sie mitgeteilt. Sie hat mitgeteilt, ich habe den Messias gesehen. Wie ist es in unserem Leben? Worauf warten wir immer? Nur auf die Freizeit? Jede 6 Monate eine Freizeit? Ich glaube, das wäre zu wenig. Wenn wir nur auf die Freizeit warten und meinen, da ist es gut, natürlich ist es gut. Und da will ich mich wieder so richtig mal volltanken, erquicken, stärken. Es ist eine falsche Einstellung. Ich denke, wir haben jeden Tag oder wir haben immer die Möglichkeit, jeder in seiner Gemeinde, wirklich diese Kraft, diese geistliche Kraft zu tanken. Wir haben keine Verfolgung. Wir haben offene Türen des Bethauses. Wir dürfen frei gehen. Keiner stört uns. Wir haben die Möglichkeit. Nur eine Möglichkeit haben wir wahrscheinlich nicht. Tag und Nacht im Bethaus zu sein, wahrscheinlich haben die wenigsten die Möglichkeit, da zu sein. Hanna hatte diese Möglichkeit. Sie hat sie genutzt. Wir aber als Gemeinde des Neuen Testaments, wir haben die Möglichkeit zu beten. Immer zu beten. Morgens, abends, im Geist, bei der Arbeit, immer zu beten. Weil das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Kraft. Wie Hanna damals im Tempel Tag und Nacht gebetet und gefastet hat, so dürfen auch wir Tag und Nacht beten, damit der Herr uns durchträgt, damit der Herr uns bereit macht. Dass wir diese Freizeit haben, ist auch nicht selbstverständlich. Es ist immer wieder, ja wirklich auch mit viel Arbeit verbunden, wie auch erwähnt schon wurde. Man staunt, man muss schon, als ich heute mit Bruder Wille saß, ich sagte, Bruder Wille, lass mal für 27 gucken. Sagt er, willst du noch so lange leben? Ich sage, wenn der Herr früher kommt, das ist gut, aber planen müssen wir. Sonst, wenn wir jetzt nicht planen, dann haben wir wahrscheinlich 27 keine Freizeit. Auf jeden Fall nicht in Essentor. Man staunt, wie viel doch nach vorne geplant, gedacht wird. Auch wir wollen es tun. Ob wir so lange leben oder nicht, ist eine andere Frage. Aber wir wollen planen, wir wollen bitten, dass der Herr uns seinen Segen schenkt, auch heute in dieser Abendstunde. Ein Beispiel von dieser Schwester zu nehmen, von dieser Hanna, die uns wirklich ein gutes Beispiel gewesen ist. Und sie hat in ihrem Leben diese Gnade, diesen Segen ja gesehen und erfahren, dass sie den Messias gesehen hat. Auch wir wollen nicht Mut verlieren durch die Umstände des Lebens und sagen, ach, wir sind so kaputt, so müde, alles ist so schlecht, alles ist so teuer, alles ist so, alles schlecht. Alles ist schlecht. Ist ja nicht alles schlecht. Wir haben jetzt eine Zeit, eine Oase, wo es uns gut geht. Lass uns dafür danken. Und wenn wir zu Hause sind, lass uns, es wird ja oft gesagt, lass uns doch aus dem, nicht nur immer an das Gute oder an das Schlechte denken. Das Schlechte kommt ja sowieso, ja? Ob man das will oder nicht, Das kommt. Aber das Gute, was wir erfahren, dass wir das Gute nutzen, genießen und wirklich viel Freude haben miteinander, mit unseren Mitmenschen, mit unseren Familien, mit unseren Gemeinden und da, wo der Herr uns gebrochen will. Für mich wurde diese Hanna ein großes Beispiel im Warten. Wie oft sind wir so ungeduldig? Ungeduldig. Ich beobachte so bei uns auf der Arbeit, habe ich euch schon vor kurzem dieses Beispiel gebracht, man hat ja in der Firma immer Lehrlinge, die lernen sollen und irgendwann mal die Arbeit von denen, die arbeiten, übernehmen. Wenn man heutzutage die jungen Leute so beobachtet, also man muss staunen, ja? Man muss staunen, wie kreativ und wie schnell die sind. Also wie ich so sehe von der Seite, wie die jungen Leute mit dem Handy umgehen und wie sie Nachrichten schreiben. Also so schnell kann ich wahrscheinlich gar nicht gucken, wie schnell die mit einem Daumen über die Tastatur fahren. Und wisst ihr, das gleiche Bild überträgt sich bei den jungen Leuten auf die Bedienung der Maschinen. Ich habe eine Maschine eine Anlage mit 3 Computern, die muss ich dann alle bedienen. Teilweise habe ich einen Computer mit Touch, teilweise noch mit einem Maus muss ich da rumfahren und einstellen. Und wenn dann solche jungen Leute kommen, also für sie ist das etwas schwierig, die müssen sich komplett umstellen. Wenn er mit einem Smartphone, der drückt drauf, der kommt sofort raus, was er will. Oder ein Wort, oder ein Wunsch, oder was auch immer. Und bei der Maschine, die muss die Maschine erstmal einstellen. Die muss die Maschine programmieren, damit sie anfängt zu arbeiten. Und die haben teilweise keine Geduld. Es muss sofort. Jetzt und sofort. Deswegen muss man dann auch Geduld haben mit solchen Leuten und ihnen beibringen, ja, ich verstehe, du willst ja schnell haben, aber schnell passiert das nicht. Man muss erstmal die Maschine programmieren, damit sie überhaupt was rauskommt aus der Maschine. Und das ist das Problem, weil wir nicht, wahrscheinlich auch wir, irgendwo teilweise nicht mehr so viel Geduld haben, wollen alles schnell haben. Lass uns wirklich auch lernen von dieser Witwe. 84 Jahre lang, wie lange sie gewartet hat, wissen wir nicht. Aber eine lange Zeit. Eine lange Zeit. Lass uns lernen, geduldig zu warten und bitten, dass der Herr uns durchträgt. Auch hier in der Freizeit müssen wir auch manchmal Geduld haben. Nicht alle sind so schnell wie wir. Wir gehen rasch rüber und sind wir hier im Saal. Der andere muss noch vielleicht nach oben kurz. Und wir sitzen schon und sind ungeduldig. Und wenn wir nicht Punkt 8:30 angefangen haben, ist auch nicht schlimm. Ist überhaupt nicht schlimm. Wir können ein paar Minuten länger machen. Aber lass uns wirklich einen auf den anderen Acht geben. Das wird ein Segen sein. Wenn wir einen auf den anderen Acht geben, wirklich miteinander auch diese Zeit so gestalten, dass wir eine gute Erinnerung behalten, auch für diese Freizeit, die vor uns liegt. Möge der Herr uns Gnade schenken, dass wir auch ein Beispiel nehmen von dieser Schwester, die auch, als sie das alles gesehen hat, sie pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf der Lösung warteten in Jerusalem. Also sie wurde eine Evangelistin oder ein Missionarin. Sie hat das gehört und als sie dann rausging, hat sie zu allen geredet, was sie gesehen hat. Auch wir wollen das tun. Es ist eine Sache, wahrscheinlich eine Übungssache, dass wir das tun auf unseren Arbeitsplätzen, zu Hause, in der Gemeinde. Wir wollen auch jetzt üben, ein Gebetsleben zu führen, eine Gebetsgemeinschaft zu führen. Das ist für uns wirklich sehr wichtig, damit wir doch in unseren Gebeten dem Herrn danken, was er für uns getan hat. Und, wie gesagt, dass wir wartende Stellung annehmen. Man weiß nicht, wann der Herr kommt. Bei uns in der Nähe, eine Gemeinde ist 30 Kilometer entfernt, haben wir vor kurzem, ist wahrscheinlich jetzt anderthalb Monate her, ein junger Mann ist von der Arbeit nach Hause gefahren. Wie auch immer, was da passiert ist, weiß man nicht so richtig. Auf jeden Fall mit einem Auto gegen LKW, sofort tot, 27 Jahre alt. Leben weg. Seine Mutter, der einzige Sohn bei der Mutter. Der Vater ist schon länger weg, jetzt ist die Mutter ganz alleine. So schnell ist das Leben. Man weiß nicht, was uns erwartet. Und darum für uns wichtig, eine wartende Stellung zu haben. Bereit zu sein, zu jedem Augenblick dem Herrn zu begegnen. Auch wir wollen gleich noch zusammen beten. Nach dem Gebet, Geschwister, lasst uns doch so viel Freiheit haben und uns mitteilen. Ich will heute nicht unbedingt alle Geschwister jetzt aufrufen, die hier neu sind. Ich denke, wenn euch der Geist bewegt, nach vorne zu kommen und euch was mitzuteilen hat, tut es bitte. Wir freuen uns, dass wir neue Gesichter kennenlernen. Wenn nicht, dann werden wir vielleicht in den nächsten Tagen versuchen, mit euch Gemeinschaft näher zu haben, damit wir euch besser kennenlernen. Gott segne uns in diesem, auch in diesem Abend, auch jetzt gleich in diesem Gottesdienst. Lass uns dann Möglichkeit aufstehen und beten.
Wenn wir vollendet am Throne Gottes stehen, alle gewaschenen Jesu Blut und sehen, alle gekleidet in Seide weiß und rein, oh, wie wird's uns dann sein? Herrlich verklärt, Halleluja, herrlich, herrlich, Halleluja, herrlich verklärt, Halleluja, auf ewig daheim. Wenn wir vollendet am Throne Gottes stehen, staunend den Reichtum der Gnade an uns sehen, die uns erhoben ins Paradies hinein, oh, wie wird's uns dann sein? Herrlich verklärt, Halleluja, herrlich, herrlich, Halleluja, herrlich verklärt, Halleluja, auf ewig daheim. Noch uns umhüllet der Erde Pilgerkleid, doch unsere Heimat ist droben uns bereit. Gläubig erschauen wir schon den Lichtenschein, bald werden wir dort sein. Herrlich verklärt, Halleluja, herrlich, herrlich, Halleluja, herrlich verklärt, Halleluja, auf ewig daheim.
Viele von euch kennen ja meinen Schwager, Nicola Hemminger. Er war im Rollstuhl. Leute, die jetzt zum ersten Mal vielleicht hier sind, wissen es nicht. Also Nikolai war im Rollstuhl eine längere Zeit. Die letzte Zeit konnte er sehr schlecht reden und wir haben ihn auch kaum verstanden. Und die letzten Tage gar nicht. Aber heute ist ein Wunder geschehen. Nikolai kann gehen und Nikolai kann reden. Er ist fröhlich. Der Herr hat ihn erlöst heute. Und in den frühen Morgenstunden hat ihn er abgerufen. Seine Leiden haben ein Ende. Deswegen auch diese paar Lieder über die Ewigkeit und Freude, dass der Herr kommt und wir bereit sind. Also er sieht sehr zufrieden aus. Und heute haben wir uns verabschiedet von ihm. Und Montag um 12 Uhr ist die Beerdigung in der Stadt Halle, Westfalen. Um 12 Uhr.
Ich wollte wie jedes Jahr sagen, dass die Bücher und CDs und Neue Testament und alles, was ist rausgelegt, ist kostenlos zu erwerben. Also Spende wird nicht verlangt und auch nicht gebetet um eine Spende. Das ist alles umsonst. Selber, ja, wer wirklich was braucht, der kann nehmen, wie viel er möchte, kistenweise für sich persönlich, für den Nachbarn, Arbeitskollegen, für die Gemeinde, für Büchertische. Denke daran, an die viele ukrainische Flüchtlinge, die sind. Da sind auch in ukrainisch Literatur und ziemlich viel. Wer das braucht, der kann sich bedienen, ist alles geprüft. Auch in Rumänisch habe ich einiges. Vielleicht kennt jemand auch die diese Sprache beherrschen und kann das weiterleiten. Gibt's auch auf Deutsch und auf Russisch. Für die, welche diese Sprache beherrschen, ich glaube, das sind meiste, die sie beherrschen. Zu meiner Person kann ich sagen, ich bin Andreas Maas, viele kennen mich schon, und ich bin verantwortlich für den Büchertisch dort. Wenn jemand hat Fragen oder was anderes, der kann sich zu mir wenden. Vielleicht braucht er eine Auswahl an Literatur, vielleicht eine Beratung oder was Ähnliches. Da kann ich beistehen. Ich kann nur sagen, das sind nur Bücher von William Bush in Ukrainisch wieder da. Иисус наша доля, die können auch mitgenommen sein. Und das ist eine Neuigkeit an diesem Büchertisch, sind große Neue Testamente für ganz sehr Behinderte in großem Format. Vielleicht kann jemand das auch gebrauchen von jemandem, der diese Leute kennt. Ich danke euch.
Andreas hat über Geduld gesprochen. Und dann dachte ich an diesem Beispiel, was Leonid Lauer aus Hannover, der war früher der Älteste in Makinsk. Vielleicht kennt jemand Makinsk. Und die sind jetzt in Kasachstan gewesen. Und da gibt es viele kasachische Familien, also Leute, die zum Glauben gekommen sind. Da ist auch eine Gemeinde, eine kleine. Und in Kizilarda, da ist eine Familie, eine relativ junge Familie, kasachische, die sind im Glauben. Und ihnen wurde gesagt, dass die Frau keine Kinder darf bekommen, wegen ihrer Knochen. Jetzt haben die 6 Kinder. Die Frau liegt im Bett und die kann theoretisch oder auch praktisch nichts tun. Die an den Füßen und an den Beinen, an die Hände, alle Knochen sind gebrochen. Die sind so Glasknochen und ist alles gebrochen. Und er sagt, welche Zufriedenheit diese Frau ausstrahlt. Und sie kann nichts tun. Wenn Leute zu ihr kommen, dann finden sie bei ihr Trost. Sie trägt sehr geduldig ihre Last. Und sie ist damit zufrieden, was der Herr ihr aufgelegt hat. Und sie hat gebetet, ihr wurde ein Ständer aufgebaut, die Bibel befestigt, und sie lernt auswendig. Sie hat 17 Kapitel, wenn ich jetzt nicht irre, aus der Apostelgeschichte schon auswendig gelernt. Ja. Sie begehrt sehr Gottes Wort, sie liest es, sie kann nicht umblättern. Wenn sie auswendig gelernt hat, dann bittet sie, dass sie weiter umblättern. Und sie liest und lernt weiter auswendig. Also so eine Geduld, ich habe wirklich gestaunt, wie viel Geduld so eine Frau hat und so eine Zufriedenheit. Und ich dachte, wir können alle da viel lernen.
Ich habe hier ein Gedicht und vor dem Gedicht möchte ich noch was vorlesen. Ich bin aber noch am Üben, bin nicht vollkommen, aber der schenkt immer noch Kraft. Man kann seine Lage akzeptieren, das heißt Ja sagen, Ja zu seiner Not, den Gebrechen, die einen befallen. Wenn man auf der anderen Seite von 50 ist, warum setzen wir nicht das Nichtsdestotrotz hier ein? Es wäre genau der richtige Platz, um es auszusprechen. Nichtsdestotrotz, wir machen weiter, wir tragen unser Leid und geben nicht auf. Es lohnt sich, Gott zu dienen, trotz aller Widerwärtigkeiten, mit denen wir zu kämpfen haben. Das Älterwerden gehört einfach zu dem, was wir Leben nennen. Da müssen wir durch. Wenn wir es geschafft und das andere Ufer erreicht haben, wartet eine ungeahnt schöne Herrlichkeit auf uns. Vor mir in meinem Bücherregal steht ein Buch mit dem Titel Das Schönste kommt noch. Der Schreiber erinnert seine Leser, dass eine unvorstellbare schöne Herrlichkeit auf uns wartet. Es hat mich gewaltig angesprochen und auch an 1. Korinther 2,9 erinnert, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und was in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Das möchte ich auf keinen Fall verpassen. Im Gegenteil, ich will dabei sein. Ich will unbedingt das Ziel erreichen. Ich will nicht auf halber Strecke liegen bleiben, sondern den Lauf vollenden. Liebe Schwester, lieber Bruder, mache es so, wie ich es gemacht habe und füge das nichtsdestotrotz zu deinem Wortschatz hinzu. Vergiss aber auch nicht, es zu gebrauchen. Versuch's doch einmal, warum nicht gleich jetzt damit beginnen? Wenn die nächste Schwierigkeit dich erreicht, sage einfach, nichtsdestotrotz, Gott segne dich. Sarepta, Schmelzhütte. Sarepta, stiller Ort der Tränen, du heiliger Ort, wo Gott sein Schmelzen übt, wo unter Schmerz und bangem Stöhnen er sich die Seelen läutert, die er liebt. Verborgener Ort, wo tief im Seelengrunde die ewige Liebe mit dem Sünder ringt, bis Hammerschläge, Wund um Wunde, das eigene Leben zur Vernichtung bringt. Du teurer Ort, ach, über alles teuer, bist wahrlich du der Seele, die dich kennt. O brenne, brenne fort, du heilig Feuer, bis Mark und Bein, auch Seel und Geist sich trennt. Sarepta, ja, ein Ort der Tränen, doch bist du Vorhof zu des Himmels Tür. Sei mir gegrüßt, dich macht ein heilig Sehen, vor allen anderen Orten köstlich mir. Sarepta, heiliger Ort der Wunder, wo Gott die Toten wieder auferweckt, wo aus dem Schmelzenstiegel Lebenszunder auf Leib und Seele mächtig sich erstreckt. Was es auch sei, ob Schmerzen brennen, ob Menschen fahren lieblos über dich, ob Herz vom Herzen sich muss trennen, es ist der Herr, der um uns müht sich. Er will sein Bild in uns gestalten, er will uns in sein Sterben senken ein, ob wir nur lernt, ihm Stille halten, dem strömet Leben aus des Todes Pein. Drum lass dich willig nach Sarepta bringen und halte in den Feuerproben aus, so wirst du hier schon Dankeslieder singen und ewig droben eins im Vaterhaus. Wenn du im Leben ein Leid begegnet, so liegt darin ein verborgener Segen. Bleib standhaft und mutig, so will es dein Gott, so wirst du geläutert dadurch wie das Gold. Amen.
Mein Papa sagte, wenn wir neu sind, dann müssen wir uns hier vorstellen. Also mein Vater ist David Regier. Den kennen wahrscheinlich schon viele, weil er schon öfter hier dabei war. Und ja, ich bin Nico Regier und das ist mein Sohn Simon Regier. Das ist so, dass ja meine Frau und ich, als wir irgendwann mal heirateten, dann hatten wir uns diesen Vers in unserer Ehe als Trauvers gewählt. Es war uns auch ein Vers, der uns wichtig war für unser gemeinsames Leben, Psalm 32,8, wo es heißt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Und ich denke, zu guten Zeiten freuen wir uns über solche Verse, dass wir sagen, Gott will uns führen. Das wollen wir. Wir wollen, dass Gott uns führt, dass er uns den Weg zeigt, den wir gehen sollen. Manchmal weiß man gar nicht, was Gott wirklich noch alles schickt. Und es gibt Momente, und ich denke, viele von euch kennen das auch, dass dann Momente kommen, an denen man denkt, soll ich wirklich diesen Weg gehen? Warum schickt Gott mich durch diesen Weg? Aber das Gute ist, dass dieser Vers noch nicht fertig ist. Und dann heißt es, und ich will dir raten und mein Auge auf dich richten. Und in schweren Zeiten brauchen wir das. Ja, dass Gott sagt, ich kenne deine Situation. Ich werde dir Rat geben, auch dann, wenn es schwierig ist. Und ich will mein Auge die ganze Zeit auf dich richten, auf deine Kinder so besonders. Also wir hatten, meine Frau heißt Anita, wir hatten ja in den ersten Jahren unserer Ehe eine gute Zeit, die haben wir bis jetzt. Ich wollte nur sagen, wir hatten unseren ersten zwei Kinder, das waren Simon und danach kam Elias. Es waren zwei fröhliche, gesunde Kinder, über die wir uns sehr gefreut hatten. Ich weiß noch, wir hatten einen Moment, wo wir dann gesagt haben, meiner Frau, warum geht es uns so gut? im Vergleich zu vielen anderen, denen es nicht so gut geht wie uns. Ja, und dann kam einmal auch eine Wende mit unserem Sohn Simon. Ja, der kam irgendwann mal ja noch fröhlich aus der Schule und plötzlich fing er an, heftig zu schreien. Und sein Kopf tat ihm weh, bis er sich übergeben hat und irgendwann mal bewusstlos war. Als wir im Krankenhaus kamen, dann hat man festgestellt, ein Tumor im Kopf und der ist geplatzt und er musste dann schnell gehandelt werden. Er hat lange um sein Leben gekämpft und man wusste nicht, überlebt er es oder nicht, wird er wach oder nicht. Und in so einem halben Zustand viel Bestrahlung und Chemo gehabt. Das waren so die Zeiten, wo wir besonders daran denken wollten. Er will uns raten und er will sein Auge auf uns richten. Und deswegen sind wir umso fröhlicher, dass unser Sohn Simon doch voll und ganz wieder dabei ist. Auch wenn er manche Einschränkungen hat und nicht mehr selbst laufen kann, aber doch ja eine gewisse Schulzeit auch mit seinem Bruder gemeinsam machen konnte. Und wir sind froh, auch diesmal hier dabei zu sein und ja, wollen dem Herrn mit euch gemeinsam danken für das, was er uns schenkt und lernen auch die Wege zu gehen, die er uns noch gibt.
Ich möchte mitteilen, wegen meinem Sohn Oleg, ich habe immer ihnen gebetet, dass für ihn gebetet wird. Und ich bin froh, dass er betet, dass er hat Bußen getan. Er liest die Bibel. Aber ich habe ihm angeboten, dass er hierher kommt. Er sagt, nein, Mama. Er kann schlecht schlafen. Er hat auch, wie heißt das? Отрекался от чего-то там, hat von etwas abgesagt oder wie vor Gott. Er hat früher hat viel geraucht und war süchtig, ja. Deswegen ihm nicht leicht ist. Und ich möchte bitten, dass betet für ihn weiter, dass der Herr ihm hilft. Er will keine Medikamente einnehmen. Er hat den Ärzten allen gesagt, dass in der Bibel steht, dass wer Gottes Tempel zerstört, der wird bestraft. Und er meint, dass sein Körper ist Gottes Tempel, weil er sich bekehrt hat. Und deswegen will er nichts einnehmen, weil alle Medikamente Nebenwirkungen haben und so. Und ich kann ihn nicht überzeugen, dass für ihn jetzt wichtig ist, dass er doch Arzneimittel einnimmt, dass er schlafen kann. In der Klinik wurde ihm Spritzen gemacht und dann nur diesen Elektroschock, dass den ganzen Körper so zittert oder wie. Und jetzt ist er zu Hause. Betet für ihn, bitte.
Ich denke, liebe Geschwister, ich brauche mich nicht vorstellen, aber für diejenigen, die neu sind, ich bin Jakob Enz. Mir kam jetzt so ein Gedanke, letzten Sommer, glaube ich, oder einen Sommer davor, weiß ich jetzt nicht wann, ungefähr, als wir waren in der Ukraine und nach der Freizeit haben wir noch eine Gemeinde besucht und sagte Bruder zu meiner Frau, kannst du vielleicht ein Zeugnis auf dem Gottesdienst? Na ja, hat sie dann ein Zeugnis erzählt, wie sie zum Glauben gekommen ist. Und später sagt der Bruder, ich dachte, wir sind so viele Jahre befreundet, kennen uns gut. Und jetzt kommt es raus, wir kennen uns gar nichts. Aber so geht es uns oft. Und ich wollte dann, weiß nicht, kurz mitteilen, wie ich zum Glauben gekommen bin. Als kurz wird sein, weiß ich nicht, aber ich versuche das mal. Ich bin eigentlich geboren und aufgewachsen und in einer gläubigen Familie. Meine Mutter war immer gläubig und meine Schwestern. Aber ich war allein ein Bruder und bei uns im Dorf waren kaum Gläubige. Und, aber na, so wie es war, hat mir die Welt näher gelockt als das Christentum. Und ich bin von, ja, sag mal, vor dem jüngsten Alter immer zu, wie das war, zum Club, in den Dorfclub gegangen. Und so bin ich auch, wie gesagt, voll und ganz in der Welt gelandet und gewachsen. Und ja, und so haben wir uns mit meiner Frau kennengelernt, auch weltlich. Und ja, wir dachten, wir leben so wie alle, wir leben so, wie das in dieser Welt muss sein. Und auch, wie gesagt, durch die Militär, auch nach dem Militär, auch ich, als ich bin, nach vor dem Militär, ich habe immer wieder versucht, aus dem Hause, dass ich weniger von Mutter ermahnt wurde und von Gott zu hören brauchte, habe ich immer versucht. Einmal da, einmal da. Ich bin in viele Städte herumgereist, auch in Volgograd, auch in Moskau, auch in Sochi, auch überall, wo es Möglichkeiten gab. Und dann kam das Militär und dann war die Versuchung, ob auch da zu bleiben. Aber irgendwie hat mir gedacht, weiß ich nicht, das Gebet der Mutter wahrscheinlich, dass ich bin dann doch nach Hause gekommen. Und als ich nach Hause kam, dann nach einem Jahr, dann habe ich meine Frau kennengelernt, haben sie dann geheiratet. Haben wir geheiratet, haben ein Haus gebaut und hatten zwei Töchter. Und die zweite Tochter, die wurde nicht ganz 4 Jahre. Eines Tages, ich musste zur Arbeit und sie kommt, Papa, bring mir zu meiner Freundin. Ich sagte, ich habe nicht Zeit, muss schon fahren. Und no, sie guckt mir so bitterlich an, Papa, bring dich weg. Kommt meine Frau raus, ja, sagt sie, kannst du dich wegbringen? Und naja, habe ich dann zugesagt, sind wir dann, das waren da ein paar Häuser weiter, sind wir dann dahin gefahren und damit, wo sie dann vom Motorrad absteigt, über die Straße, dann kommt ein Auto und überfährt sie. Ich, davor, ein paar Tage, saß ich eines Tages so draußen und kam mir so ein Gedanke, bei uns über der Straße, da wohnte meine Cousine und die hatten auch seine Tochter im Alter. Sie waren da oft. Und ich saß da draußen und guckte, und meine Tochter kommen nach Hause. Ich kann mir sagen, ein Gedanke. Und wenn sie jetzt sollten in Ordnung kommen, sie überfallen, Und in mir dann so eine Wut. Ich dachte so, ich bringe ihn wahrscheinlich gleich um. Dann kam so, oh, was kommen mir so dumme Gedanken im Kopf? Habe ich so verschoben. Und nach ein paar Tagen passiert das so. Und das, der Ottersee, wie gesagt, der ist zur Seite weggeflogen. Und die Menschen, welche das haben gehört, eine Frau erzählte, sie dachte, da schreit ein Tier auf der Straße. Sie hat nur gehört, quietscht der Bremse. Mehr wusste ich nach diesem Schrei. Und ich war auch schon im Laufe zu dem Auto in diesem Ziel, den Menschen umzubringen. Aber plötzlich hat der Herr mich umgedreht und die liegt hier, dachte da. Dann bin ich umgedreht, zurückgelaufen und habe sie aufgehoben, auf die Arme genommen. Und dann sind wir danach bis zum Krankenhaus, aber sie starb bei mir auf der Hände. Und nachdem hat meine Frau angefangen, zum Gottesdienst zu gehen. Aber ich war irgendwie, ich habe mir immer vorgeworfen, wieso muss ich sterben? Ich habe verstanden, ich bin ein sündiger Mensch. Und aus welchem Grund hat Gott das gemacht, dass das unschuldige Kind musste sterben? Und ich, wo würde ich dann sein? Aber damals dachte ich nicht, wohin ich und was, mir war das nur. Aber meine Frau, die hat angefangen zum Gottesdienst, die hat sich auch kurz danach bekehrt und hat das Leben geändert. Aber bei mir, nach einer Zeit, wurde das schlimmer als davor. Ich habe noch viel mehr Alkohol getrunken und das. Aber die Gebete der Mutter, die machen auch Wunder auch nach dem Tode. Meine Mutter war schon lange gestorben, aber mit Gottes Hilfe auch schon hier in Deutschland war eines Tages, weiß ich auch nicht wie, meine Frau hat mir oft gerufen, komm mit, aber ich habe mal verweigert. Eines Tages da hat sie gar nicht gerufen und kam mir so ein Gedanke, ich fahre mit. Und als wir dann zum Gottesdienst kamen und auch von Gottesdienst weiß ich gar nicht, ich habe nichts gehört und nicht zugehört, aber der letzte Predigt war gerade ein evangelistischer Gottesdienst. Und der letzte Beispiel, der Evangelist sagte, so ein Beispiel, ein Vater hat seine Tochter versprochen zu bestrafen. Sie hat immer wieder mit seinen Büchern in seinem Zimmer gespielt und Unordnung gemacht und sagte, wenn du nachher mal dann bestrafe ich dich. Und eines Tages kommt er nach Hause und sie merkt das, er kommt nach Hause, sie sitzt wieder bei ihm im Zimmer, spielt mit den Büchern. Und jetzt denkst du, was soll ich machen? Soll ich weglaufen oder soll ich zu ihm laufen? Und steht und denkst du, dann kommt so ein Gedanke, sagst egal was passiert, und läuft zu ihm, umarmt ihn. Sagt er, was meint ihr? Hat er sie bestraft oder nicht? Klar hat er nicht bestraft, weil sie ist mit zu ihm. Und dann als am Ende dann zugerufen werde zum Bekehrung. Ich selber wurde, aber die Geist Gottes hat mich nach vorne gebracht und immer wieder dieser Ausspruch, egal was passiert, Aber der Teufel steht daneben. Und was sagen deine Freunde? Was sagen deine Verwandte? Und das ganze Leben, das dreht in diesem kurzen, die Rom war ungefähr so wie bei uns in der Gemeinde, so wie hier dieser Saal jetzt ist. Aber von der letzten Bank bis nach vorne kam das ganze Leben vor. Aber Gott sei Dank, mit Gottes Hilfe, der hat mir nach vorne getroffen, konnte mich bekehren. Und klar, die erste Zeit ist man dann neu geboren und fliegt auf Adlersflügel, ja, aber danach kommen auch Schwierigkeiten, aber mit Gottes Hilfe ist alles zu überwinden. Und ich wünsche einem jedem, wer noch nicht sein Kind ist, nicht zögern, zu ihm kommen. Er vergibt, er nimmt an, ihm die Ehre, egal was unser Hintergrund ist, wie schief unsere Wege gewesen sind. Dem Herrn der Ehre und Lob, er nimmt uns allen an. Und Gott sei Dank, wir haben gehört, Nikolai ist in der Heimat mit dem Herrn. Möge wir alle zusammen doch auch bei ihm sein. Amen.
Ja, Andreas bat, dass wir dann Schluss sollen machen. Er musste weggehen. Ich denke an Hanna. Wir wurden heute an Hanna erinnert, dass sie geduldig wartete. Ich weiß es nicht, ob wir in unserer Mitte hier jemanden haben, der da meint, er hat schon seinen Höhepunkt der Geduld erreicht. Ich würde mich wirklich freuen, wenn es hier einen geben würde in unserer Mitte, der den Höhepunkt der Geduld erreicht hat. Wo Gott vielleicht würde sagen, das ist ein geduldiger Mensch. Also ich weiß, dass ich an mir noch sehr, sehr, sehr viel üben muss. Und irgendwie, ich weiß es nicht, wie bei wem, aber bei mir ist es so, in der letzten Zeit macht man sich ein bisschen mehr Gedanken, ob vielleicht es damit zusammenhängt, dass aus den Reihen der Bekannten, aus den Reihen der Freunde einige schon abscheiden in die Ewigkeit, ob es damit zusammenhängt, und man sich Gedanken macht darüber, wenn der so in Frieden dahin geht, bin ich auch so, bin ich auch schon bereit dazu. Also ich weiß, dass ich noch sehr viel darin üben muss und das Ziel in der Hinsicht noch gar nicht erreicht habe. Und ich würde es uns allen doch wünschen, dass wir auch in dieser Hinsicht konnten noch üben, dass der Herr auch in unserem Leben konnte groß werden. Wir werden unsere Gemeinschaft schließen. Die Zeit, die ist schon stark vorgerückt. Und wir konnten jetzt noch eine kurze Gebetsgemeinschaft machen. Und ich schließe dann mit dem Gebet. Wir stehen nach Möglichkeit auf.